io piango per il dolore di mia madre e di mio padre, perché li ho visti, ho visto il loro dolore, l'ho vissuto.
Ich weine, weil meine Mutter geweint hat, weil mein Vater geweint hat. Ich habe ihren Schmerz gesehen. Er hat überlebt.
Es ist einer der dunkelsten Tage in der Geschichte Venedigs. Am 5. Dezember 1943 erteilt Polizeichef Filippo Cordova den Befehl. In der Nacht auf den 6. Dezember stürmt die venezianische Polizei das jüdische Ghetto.
Infatti si dice che i pessimisti si sono salvati e gli ottimisti sono finiti ad Auschwitz.
Die Pessimisten sind vorher geflohen. Die Optimisten kamen nach Auschwitz.
Während der Shoah werden hunderte Juden aus Venedig verschleppt. Im nationalen Bewusstsein Italiens ist die italienische Kollaboration eine Art blinder Fleck. In Italien existiert das Narrativ des Italiani brava gente, dass die Italiener, im Unterschied zu den Deutschen, selbst im Faschismus im Kern anständige Leute geblieben sind. Womit vom Faschismus nicht die 20 Jahre mit Mussolini, sondern nur die 2 Jahre der deutschen Besatzung übrig bleiben.
Le leggi razziali non sono solo, come dicono molti, un favore fatto da Mussolini a Hitler.
Die Rassegesetze waren nicht einfach nur ein Gefallen an Hitler.
È stato proprio uno shock.
Sie waren ein Schock für die italienischen Juden. Es gab sogar Selbstmorde.
Famosi casi di ebrei sono suicidati.
Als die Deutschen kommen, fliehen viele der venezianischen Juden ins Ausland oder tauchen unter. Doch niemand weiß, wo man sicher ist. Und die Nazis können jederzeit zuschlagen.
Quando mio padre, i suoi genitori, sua sorella arrivano a Roma, vedono questo treno.
Sie waren verspätet und sie sehen diesen Zug. Sie wussten nicht, dass ihre Familie darin war.
La famiglia.
Die Shoah ist in Venedig angekommen.
Weil sich die Razzia im venezianischen Ghetto vor kurzem zum 80. Mal gejährt hat, erzählen wir in 2 Folgen die Geschichten von 2 jüdischen Familien aus Venedig während des italienischen Faschismus und der deutschen Besatzung. Dafür haben wir uns mit ihren Nachkommen getroffen. Das ist die 6. Folge von Reskis Republik, der Venedig-Podcast. Wir sind Christopher Weingart und Petra Reski.
Im Jahr 1922 greift Benito Mussolini nach der Macht in Italien. Er marschiert mit seinen Schwarzhemden auf Rom. Seine Idee geht auf. Am 31. Oktober 1922 wird er zum Ministerpräsidenten ernannt. Später wird er zum Diktator. Er etabliert den Faschismus zum ersten Mal. Damit wird er auch zu einer Art Blaupause für Hitler. Mussolini nennt sich Duce, auf Deutsch Führer. Und führt den römischen Gruß ein, der dem Hitlergruß gleicht. Anders als die deutschen Faschisten erklärt Mussolini die Juden allerdings nicht zum Hauptfeind.
Il fratello di mia nonna, quindi lo zio.
Der Bruder meiner Großmutter, also der Onkel meines Vaters, war der faschistische Bürgermeister von Ferrara, Enzo Ravenna. Er war Jude, aber er war auch ein Patriot. Er dachte, dass Mussolini den Nationalstolz verteidigt.
Mussolini difendeva l'orgoglio nazionale.
Wir treffen Saul Bassi in seiner Wohnung in Venedig. Sein Vater Roberto Bassi wird 1931 in Venedig geboren. Er erlebt den Faschismus und die Judenverfolgung mit und schreibt später ein Buch über seine Kindheit und Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs. Darin berichtet er, dass es den italienischen Juden lange vergleichsweise gut geht. Juden können in der faschistischen Partei sogar Karriere machen, wie das Beispiel seines Onkels zeigt.
Die italienischen Juden waren überaus gut integriert. Zuallererst waren sie Italiener. Ihre Namen waren italienisch. Sie haben Seite an Seite gekämpft und hatten einen großen Beitrag an der Entstehung des Landes.
Die italienischen Juden fühlen sich sicher. Doch das sind sie nicht. 1938 erlässt die Mussolini-Regierung Rassegesetze, die sich explizit gegen Juden richten.
Con il 1938 gli ebrei hanno perso i loro diritti.
1938 haben die Juden all ihre Bürgerrechte verloren.
Sie wurden zu Bürgern zweiter Klasse. Sie verloren ihre Arbeitsplätze, wurden der Schule verwiesen, Lehrer und Dozenten durften nicht mehr arbeiten.
Das erzählt uns Dario Calimani in seinem Büro im venezianischen Ghetto. Er ist der Vorsitzende der Comunità Ebraica di Venezia, der jüdischen Gemeinde von Venedig.
Sie waren keine richtigen italienischen Bürger mehr, wie sie das kannten, sondern so etwas wie Staatsfeinde.
1938 werden die Juden in Italien auf einen Schlag entrechtet, lange bevor die Deutschen Italien besetzt haben. Auch Roberto Bassi wird mit 7 Jahren von der Grundschule verwiesen.
An den jüdischen Geschäften gab es Davidsterne, damit man nicht bei Juden kauft. Es gibt ein berühmtes Restaurant in Venedig, bei dem im Schaufenster stand: kein Eintritt für Juden und Hunde.
Harris Bar.
Ja, exakt.
In Italien gibt es den Mythos des Italiani brava gente, was, auf Deutschland übertragen, vergleichbar wäre mit der Legende von der sauberen Wehrmacht. Übersetzt bedeutet Italiani brava gente, wir Italiener sind anständige Leute. Ich habe das auch in meinem Newsletter angesprochen, als ich mal über den Film Il Comandante geschrieben habe. Doch in Italien hört man das nicht so gerne. Sofort ging ein Shitstorm los. Ich solle zurück nach Deutschland gehen, hieß es. Gerade wenn man als Deutsche darauf aufmerksam macht, macht man sich keine Freunde. Zumal jetzt die Nachkommen der Faschisten in der Regierung sitzen. Denn die Bösen waren die anderen, die Deutschen.
Es ist sehr wichtig zu sagen, dass der Antisemitismus in Italien auch schon vor den Rassegesetzen existiert hat. Die Rassegesetze waren nicht einfach nur ein Gefallen von Mussolini für Hitler, wie viele behaupten. Der Antisemitismus existierte schon vorher und war sehr stark.
Trotzdem glauben viele an den Mythos des Italiani brava gente. Das hängt auch damit zusammen, dass man beim Blick in die Vergangenheit die im Krieg von Italienern begangenen Gräueltaten ausblendet und sich nur auf den Kampf der Partisanen gegen die deutschen Besatzer konzentriert.
Die Italiener haben den Faschismus erfunden und ihn exportiert. Die Italiener waren eine Kolonialmacht und weigern sich darüber zu reden.
Il mito degli italiani brava gente è un mito falso, ovviamente.
Der Mythos Italiani brava gente ist ganz offensichtlich falsch. Natürlich gab es die Gerechten, die Juden versteckt haben.
Es ist richtig, dass die Judenverfolgung in Italien nicht so verheerend war wie in Deutschland oder Polen. Zahlreiche Italiener haben ihre jüdischen Mitbürger unter größter persönlicher Gefahr versteckt. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte.
In Familie haben wir circa 12 Personen.
Mein Vater hat mir erzählt, dass in unserer Familie 12 Menschen in der Shoah ermordet wurden. Aber diese 12 Personen haben über die ganze Stadt verteilt gewohnt. Und wer hat sie verraten? Die Italiener. Die Italiener haben die Nazis zu den Häusern der Juden geführt. Die Deutschen kannten sich nicht in Venedig aus. Es gab eine starke Kollaboration mit den italienischen Faschisten.
. 1941 beginnt das Deutsche Reich mit der systematischen Vernichtung der Juden in seinem Herrschaftsgebiet. In Italien ist die jüdische Bevölkerung trotz der angespannten Lage immer noch vergleichsweise sicher. Charles Bassi erklärt uns, dass die Politik der Faschisten eine Art der Segregation war. Deportationen gab es jedoch noch nicht. Trotzdem fliehen nach den Rassegesetzen manche der venezianischen Juden. Dario Calimani erzählt uns von der Familie seiner Ehefrau, die die Zeichen der Zeit erkennt und sich unmittelbar nach dem Erlass der Gesetze nach Brasilien abgesetzt hat. Aber das ist nicht für alle möglich.
Nach der Einführung der Rassegesetze blieben die meisten Familien in Venedig, denn ihnen fehlten die Mittel, um zu fliehen. Oder sie dachten, wie im Falle meiner Großeltern, dass diese Zeit vorübergehen würde. Sie hofften, dass sich alles zum Guten ändert und natürlich war die Informationslage komplett unklar.
Die italienischen Juden befinden sich in einer Art Schwebezustand. Sie spüren, wie sich ihre Lebensumstände immer weiter verschlechtern. So wird ihnen beispielsweise von den Italienern verboten, an die italienischen Strände zu gehen, weil die Italiener der Meinung sind, dass die Anwesenheit der Juden ihre Strände verschmutzen würde. Dennoch, noch ist die Not nicht so groß, dass die Menschen ihr Hab und Gut und auch ihre Heimat verlassen würden. Bis sich am 8. September 1943 die Lage schlagartig ändert.
Am 8. September gab es großen Enthusiasmus, aber es war schwierig zu verstehen, was jetzt passieren würde. Sie wussten, dass die Alliierten auf dem Vormarsch waren und dass ihre Ankunft die Befreiung für Italien bedeuten würde.
1943 landen die Alliierten auf Sizilien und überrennen die italienischen Stellungen. Als sie etwa auf halber Strecke zwischen Neapel und Rom angekommen sind, schließt Italien mit den Alliierten einen Waffenstillstand und tritt aus der Achse mit dem Deutschen Reich aus. Doch das Hitler-Regime ist vorbereitet.
Durch blitzartiges Zuschlagen hat die deutsche Wehrmacht die Erfüllung der von Badoglio unterzeichneten Kapitulationsbedingungen unmöglich gemacht.
Die Wehrmacht hat bereits 20 Divisionen nach Norditalien geschickt, die jetzt die nördliche Hälfte des führungslosen Landes besetzen.
Die Badoglio-Truppen haben kapituliert. Die deutschen Soldaten rücken in Rom ein.
Die Nazis befreien den abgesetzten und inhaftierten Mussolini und installieren ihn als Marionette der neuen italienischen Sozialrepublik. Damit leben die norditalienischen Juden jetzt de facto unter deutscher Herrschaft.
Die Entscheidung meiner Familie, nach Rom zu fliehen, kam daher, dass sie näher an der Front sein wollten.
Roberto Bassi hat Familie in Rom. Seine Tante Alba, die Schwester seiner Mutter, wohnt im römischen Ghetto. Von den Einwohnern des Ghettos haben die Deutschen 50 Kilogramm Gold verlangt, das die Juden innerhalb kürzester Zeit beschaffen. Damit brauchen sich die Juden Roms keine Sorgen mehr zu machen. Das behaupten die Deutschen. Eine Lüge.
Mio nonno, che credo avesse 60 anni circa.
Mein Großvater, der glaube ich ungefähr 60 Jahre alt war, sagte, dass er in Venedig bleiben wollte, um den Menschen im Altersheim des Ghettos zu helfen.
La casa di riposo.
Er sagte zu meinem Vater, was wollen die mit einem alten Mann wie mir? Die Alten dachten, dass sie in ein Arbeitslager gebracht werden würden. Aber niemand wollte glauben, dass es ein Vernichtungslager sein würde.
Non volevano credere che ci fossero i campi di sterminio.
Am 10. September 1943 nehmen die Nazis Venedig ein. Eine existenzielle Bedrohung für die venezianischen Juden. Dario Calimanis Großeltern bleiben in der Stadt. Roberto Bassis Familie versteckt sich zunächst auf Pelestrina, dieser schmalen Insel im Süden der Lagune. Von da aus überlegen sie, wie es weitergehen soll. Saul Bassi hat das Buch seines Vaters für uns geholt.
Il 15 ottobre è tutto pronto.
Am 15. Oktober war alles bereit. Eine letzte Postkarte kam aus Rom, die uns drängte, endlich aufzubrechen. Auf kryptische Weise wurde uns mitgeteilt, dass Rom viel sicherer für uns sei. Damit war die Sache entschieden.
Ormai il dado è tratto.
Die Postkarte kommt von Robertos Tante Alba. Sie bietet an, seine Familie in Rom unterzubringen. Die Frontnähe, die Verwandten, die scheinbare Sicherheit. Das überzeugt die Bassis. Sie beschließen am Folgetag, dem 16. Oktober 1943, nach Rom zu reisen.
Il 16 ottobre siamo pronti per la partenza.
Am 16. Oktober waren wir bereit zum Aufbruch. Doch am Morgen fühlte meine Mutter sich nicht gut. Ich erinnere mich noch, wie schwach sie aussah. Der alte Arzt der Familie kam und gab ihr ein Mittel, durch das es ihr besser ging.
Anstatt sich bereits morgens auf den Weg zu machen, geht die Reise für die Bassis erst abends los. Es ist eine kalte und nasse Nacht, schreibt Roberto Bassi. Schließlich erreichen sie den Zug, doch es geht nur langsam voran. Immer wieder muss der Zug lange anhalten. Es ist nicht einfach, durch ein Land im Krieg zu reisen. Insgesamt brauchen sie 38 Stunden bis nach Rom. Sie erreichen die Stadt in den Morgenstunden des 18. Oktober, wo sie etwas Eigenartiges beobachten.
So che noi scenderemo alla fermata successiva, Roma Termini.
Dann waren wir endlich da. Ich wusste, dass wir am nächsten Halt, Roma Termini, aussteigen mussten. Aus dem Fenster konnte ich einen langen Gütertransport sehen, der ein paar Gleise von uns entfernt stand. Es waren vier Waggons mit Luftschlitzen an den Seiten. An jedem Abteil standen bewaffnete deutsche Soldaten.
Qualcuno mormora. È un treno carico di prigionieri alleati che va verso il nord.
Jemand murmelte: Der Zug ist voll mit alliierten Gefangenen, die nach Norden gebracht werden. Jemand anderes: Das kann nicht sein. Ich habe Hände an den Luftschlitzen gesehen. Es waren Kinderhände. Und jemand anderes sagte: Das sind die Juden, die die Deutschen aus Rom gefangen genommen haben. Meine Mutter wurde schneebleich, mein Vater hielt ihre Hand.
Mia madre diventa di un pallore mortale. Papà le tiene la mano.
In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober verriegeln 365 deutsche Sicherheitskräfte das Ghetto. Es ist Sabbat. Die Juden sind zu Hause. An diesem Tag lassen sie die Arbeit ruhen. Heute ist dieser Sabbat als schwarzer Sabbat bekannt. Die Deutschen verhaften insgesamt 1035 Juden im gesamten Stadtgebiet. Am 18. Oktober beginnt die Deportation in die Vernichtungslager. Der Viehtransport, den die Bassis bei ihrer Ankunft in Rom sehen, ist der Transport ins Vernichtungslager von Auschwitz.
Quando mio padre, i suoi genitori, sua sorella arrivano a Roma, vedono questo treno.
Und sie sehen diesen Zug. Sie wussten nicht, dass ihre Familie darin war.
C'era proprio la famiglia della sorella di mia nonna. Torna solo una persona.
Nur eine von ihnen überlebte.
Loro sono andati a Roma perché appunto Roma doveva essere più sicura e arrivano a Roma nel momento in cui sono stati presi.
Sie sind nach Rom gegangen, weil Rom zu der Zeit als sicherer galt. Und sie kommen in dem Moment in Rom an, an dem die Juden aus der Stadt deportiert werden.
Die Bassis erreichen Rom und sind auf sich allein gestellt. Ihre Verwandten, bei denen sie unterkommen wollten, wurden deportiert. Am 23. Oktober erreicht der Transport aus Rom Auschwitz. Roberto Bassis Tante Alba wird noch am selben Tag ermordet. Auch Dario Calimanis Vater entscheidet sich noch gerade rechtzeitig zur Flucht. Er flieht mit seiner Familie in die Schweiz. Dort leben sie unter ärmlichen Bedingungen, aber in Sicherheit. Andere venezianische Juden verlassen ebenfalls das Land, solange sie noch können. Wieder andere verstecken sich in Kirchen oder bei Bekannten. Vor dem Krieg gibt es etwa 2000 Juden in Venedig. Viele sehen ihre Heimat nie wieder.
Aber nicht alle können oder wollen fliehen. Venedig ist ihre Heimat. Ihre Familien wohnen seit Jahrhunderten hier. Sie können und wollen sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, in welch ernsthafter Gefahr sie schweben. Wie für die römischen Juden zieht sich die Schlinge auch für die venezianischen Juden immer weiter zu. Bis zum 5. Dezember 1943. Darüber sprechen wir im zweiten Teil dieser Folge. Das ist der Podcast Reschis Republik und wir sind Christopher Weingart und Petra Reschi. Christen euch!